Ganz herzlich guten Abend miteinander zu unserem ersten Gottesdienst nach Sommerzeit. Erst war Neujahr, hat man sich an 2017 gewöhnt und schon wieder Sommerzeit, schon wieder ein Viertel vorbei. Dann möchte ich nochmal beten. Vater, es ist mein Anliegen, dass du jetzt durch dein Wort, wo die Wahrheit ist, wo Leben ist, in jedes Herz hineinredest. Dass du mich einfach gebrauchst, dass du über mich verfügst. Und das sollst du nicht nur, wenn ich da vorne stehe. Herr, wir wollen nicht irgendwelche Sachen in unserem Leben jetzt als Dienst bezeichnen, sondern unser Leben, das ganze Leben soll Dienst sein. Dass wir einfach für dich immer da sind, verfügbar sind. Wir danken dir für alles Gute, was du uns Tag für Tag schenkst. Danke für deine Gnade. Und danke jetzt für deinen Geist, der uns lehrt. Amen. Ich habe mir überlegt, ob mehr als der Titel nötig ist. Heute Abend, ich will ein bisschen mehr sagen. Von Herzensgedanken geleitet. Eigentlich könnte man einfach sagen, wahrscheinlich wisst ihr ja alle, was wir denken, ist der Ursprung für unser Handeln. Was wir denken, prägt die Art und Weise, wie wir reden, die Art und Weise, wie wir unseren Mitmenschen begegnen. Es ist ein Unterschied, ob jemand von den Gedanken geprägt wird, dass er das Gefühl hat, er kommt immer zu kurz im Leben. Und man muss sich wehren wie verrückt. Und wenn man nicht auf die Hintere steht, dann macht es mit einem, was wollt. Kennt ihr da so Gedanken? Oder ob jemand geprägt ist vom Gedanken, mein Herr ist einfach gut zu mir. Er gibt mir ja immer alles, was ich brauche. Es hat mir noch nie etwas gefehlt. Es geht mir so gut bei meinem Herr. Er hat mich ja so lieb. Und wenn ich ihn nicht verstehe, bin ich sicher, dann macht es einfach noch besser, als ich gemeint habe. Das ist ein Unterschied, ob einem die einen oder die anderen Gedanken prägen. Ob man glaubt, was im Psalm 139 steht und sich freut und dem Herrn dankt, dass man wunderbar gemacht ist. Oder ob man meint, man sei eben schon weniger als andere. Weniger als alle anderen. Das hat riesige Auswirkungen aufs ganze Leben. Ich könnte jetzt sagen, geht mal heim und überlegt, was ihr so immer denkt und was für Gedanken, so vielleicht unterschwellig, amix bei euch, ich sage bei uns, ich muss mir es auch überlegen, der Antrieb sind, wo unsere Bewegung setzen. Und das würde vielleicht schon sehr viel hergeben. Aber natürlich möchte ich mit uns in die Bibel schauen. Auf die Idee bin ich gekommen, als ich einmal gelesen habe, mit einem Aber David dachte in seinem Herzen. Nur das kurze Satzteil hat mir dann irgendwie den Funken gegeben, darüber mal zu reden. Zuerst selber darüber nachzudenken. Der David war zum König gesalbt gewesen. Ganz bestimmt hat der Samuel, als er ihn gesalbt hat, ein prophetisches Wort für ihn gehabt, hat ihm das erklärt, du wirst der König von Israel sein, du wirst dem Saul sein Nachfolger sein. Und er ist verfolgt gsi vom Saul die längste Zeit. Und er hat nicht mehr mögen. Die grösste Sieg hat er gerade gehabt. Zweimal hat er sich geweigert, wo er den schlafenden Saul hätte töten können, die Hand an ihn zu legen. Er hat Respekt gehabt vor der Salbung, die auf dem König Saul war. Und er hat gesagt, ich lange mir den Mann nicht an. Wenn seine Zeit da ist, wird es der Herr schon richten. Er ist immer so fein im Glauben gestanden. Aber einmal heißt David dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrinnen. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn Machs, dem König von Gat. Das ist der Anfang vom ersten Buch Samuel, Kapitel 27. Die Episode steht im Kapitel 27 und dann noch der Schluss im Kapitel 29 vom ersten Buch Samuel. Wie gesagt, es ist uns aufgeschrieben, dass wir etwas davon lernen können, denn der David ist ja wirklich fast immer ganz fein im Glauben gestanden, hat vertraut, hat gesagt, der Herr, der mich von Löwen und Bären errettet hat, und schon dort hat der Glauben gebraucht. Denn ein kleiner Hirtenbub ist nicht stärker als ein Löwe. Aber der wird mich auch vor einem Goliath retten. So hat der David normalerweise geglaubt. Er hat auch normalerweise den Herr gefragt, ihn um Rat gefragt, bevor er etwas gemacht hat. Aber da hat er eine ganze böse Krise gehabt, von der Erschöpfung, würde ich sagen. Es hat ihm einfach gelangt. Und er hat gesagt, jetzt muss ich etwas ändern. Und in so einer Situation können wir kommen, auch wenn nicht der Saul hinter uns her ist, dass wir einfach das Gefühl haben, jetzt müssen wir handeln, jetzt müssen wir etwas machen. Und dann ist es immer gut, wenn wir noch den Herr um Rat fragen. Wenn wir schauen, ob man ihnen die Ruhe und den Frieden hat für einen Schritt, den man macht, eine Gewissheit. Denn man kann auf ganz komische Gedanken kommen. Also, dass es nichts Besseres gibt, als zu den Philister zu fliehen. Dort, wo der David Staatsfeind Nummer 1 ist. Dass es nichts Sicheres gibt. Und dann aus dem Land, wo das verheißene Land ist. Ja, der Herr ist ja überall. Lob und Dank, aber gleich. Sich von all dem entfernen. Und der David ist ja schon mal dort runtergeflohen. Und hat nur noch können seinen Hals retten, indem er sich vor dem König wahnsinnig gestellt hat. Das ist übrigens auch sehr gefährlich gewesen. Dort ist es also auf das Messer schneiden gestanden. Der Herr hat geschenkt, dass der König dort mit Humor reagiert hat und gesagt, ich habe schon genug Wahnsinnige an meinem Hof, schaffen wir den weg. Und wieder hat er gesagt, ich bin nie sicherer als dort. Und es war nicht seine Privatangelegenheit gewesen, sondern wir haben gelesen, da sind 600 Mann mitmarschiert. Wie gesagt, David will als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Später steht, er hege immer den Willen Gottes da. Einmal heisst, außer der Sache mit Uriah, dem Hethiter, und anderen Königen, sagt der Herr, du bist nicht gewesen wie der David. Wie gesagt, das ist eine böse Ausnahme gewesen. Und der Herr ist ihm treu nahe gegangen. Und zwar hat er Finden vom David und Finden von Israel gebraucht. Philister und Amalekiter, um ihn wieder zur Besinnung zu rufen. Ich erzähle das nicht alles, wer wo kann die zwei Kapitel in der Bibel nachlesen. Einmal hat der Herr den David an den Punkt geführt, wo er seinen Herr wieder gesucht hat. Und wieder gefragt hat, was soll ich jetzt machen? Und dann hat ihm der Herr dort aus den Patschen rausgeholfen. Und die Prüfung ist auch vorbei gewesen da. Die Prüfung war jetzt zu Ende gewesen. In dieser Zeit ist dann der Saul umgekommen in einer Schlacht gegen die Philister. Der Herr hat den David mit seinen 600 Leuten daraus rausgehalten. Sie waren nicht dabei gewesen. Die Fürsten haben gesagt, die kommen nicht mit. Sonst laufen sie über zu den anderen. Sie sind daraus gehalten worden. Der David hat auch da nicht irgendwie im Saul dürfen schaden, ist auch nicht dabei gewesen, wo der Jonathan, sein bester Freund, ums Leben gekommen ist. Der Herr hat ihn rausgeholt und die Prüfung ist auch vorbei gewesen. Unerwartet für den David. Hätte er das gewusst, wären noch ein paar Tage mehr ein bisschen in die Höhlen gefallen vor dem Saal. Hätte er gewusst, dass es so bald jetzt vorbei ist, Ja gut, es war schon ein Zeitchen gewesen. Er war schon ein Zeitchen da im Philisterland gewesen. Gut. Aber der Herr hat die Probe beendet. Und der David ist wieder zurechtgekommen. Ich komme dann noch mit guten Beispielen von Gedanken. Aber ich habe noch mal einen, der heisst, er dachte in seinem Herzen. Er war auch zum König bestimmt gewesen. Nach dem David ist der Salomo gekommen. Und in seinem Alter hat der Salomo Götzendienst nicht nur geduldet, sondern eingerichtet für seine ausländischen Frauen, die er hatte. Und Gott hat gesagt, ich will jetzt das Königshaus demütigen. Es sollen 10 Stämme abgetrennt werden. Und nur noch ein Stamm soll beim Stamm Juda und beim König bleiben, der Stamm Benjamin. Juda und Benjamin, das soll im Haus David bleiben. Er hat aber gesagt, ich mache es dann erst beim Sohn vom Salomo. Wegen meinem Versprechen, das ich dem David gegeben habe, wegen David und auch wegen dem, was ich dem Salomo versprochen habe. Und dann hat eben einer mit Namen Jerobeam von einem Prophet Zusage bekommen. Der hat Ahia von Silo geheissen. Die ersten Könige 11, Vers 38 bis 39. Kommt der Mann eine Verheißung über, von ähnlichem Ausmaß, wie das Haus David bekommen hat. Er soll eben über 10 Stämme König sein. Und der Herr lässt ihm dann sagen, wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt und meine Rechte und Gebote halten, wie mein Knecht David getan hat. So will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe. So eine tolle Verheißung. Und will dir Israel geben und will das Geschlecht Davids deswegen demütigen, doch nicht für alle Zeit. Ich weiss nicht, ist er an dem letzten Satz nicht für alle Zeit ein bisschen hängen geblieben, aber er hat ja von einem beständigen Haus geredet. Also der hat da irgendwie im Weg gehabt, dass das Haus Jerobeam auch beständig hätte können bleiben. Er hat nicht für alle Zeit das Volk Israel in 2 Königreiche teilen. Eine tolle Verheißung hat der Jerobeam gehabt. Und auch er dachte in seinem Herzen. Er ist König geworden, es ist so geschehen. Durch die Dummheit vom König vom Südreich, vom Sohn von Salomo. Manche kennen die Geschichte, wie der ungeschickt reagiert hat. Dann sind all die Stämme ihm davon gelaufen. Der Jerobeam ist König geworden. Und Jerobeam dachte in seinem Herzen, das Königtum wird nun wieder an das Haus David fallen. Er hat die Verheißung gehabt, ein beständiges Haus überzukommen. Aber er hat gedacht, jetzt wird ich das Königtum verlieren. Er begründet das. Wenn dies Volk hinaufgeht, um Opfer darzubringen im Hause des Herrn zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn, Rehabeam, dem König von Juda, und sie werden mich umbringen und wieder Rehabeam, dem König von Juda, zufallen. 3-mal im Jahr hat alles, was männlich war, ja müssen auf Jerusalem gehen. Und wahrscheinlich ist so ein Fest schon echt bevorgestanden und da hat der Jerobeam sich die Sorge gemacht. Wenn sie den Tempel sehen und der König dort ist, dann kehren sie sich vielleicht wieder zu dem. Und der König hielt einen Rat und machte 2 goldene Kälber und sprach zum Volk, es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Ziemlich genau das habe ich schon beim goldigen Kalb in der Wüste gelesen. Also es war nicht der Baal und nicht irgendein so jemand oder der Chemosh oder wie die geheißen. Sie haben gesagt, es ist Jahwe, der dich aus Ägypten geführt hat. Und er stellte eins in Bethel auf und das andere tat er nach Dan und das geriet zur Sünde. Im südlichsten Punkt hat er das Kalb aufgestellt, also auf dem Weg nach Jerusalem. Also dort wären die meisten Leute durchgegangen, wenn sie auf Jerusalem hätten wollen. Und eins ganz im Norden. Also wer in der Mitte gewohnt hat, hat entweder nach Nord oder nach Süden vielleicht 50 Kilometer plus minus gehabt. Wenn man dann das Bethel gewesen wäre, wären es dann noch 15 oder 20 auf Jerusalem gewesen. Also man hätte dann schon den grössten Teil gehabt. Das geriet zur Sünde. Und auch da hat der Herr geschaut, den Jerobeam zurechtzubringen. Er hat einen Prophet vorbeigeschickt, der Jerobeam einmal da geopfert hat, wieder seinen Kult betrieben hat. Und der Prophet hat zum Altar gerufen und hat gesagt, Altar, auf dir werden einmal Menschengebeine verbrannt von Götzendienern. Und dann hat er gesagt, als Zeichen, dass es wahr ist, was ich sage, er hat sogar gesagt, welcher König das es wird sein. Er hat den Namen Josia genannt. Der ist x Generationen später König von Juda gewesen. Er hat gesagt, der Altar, der soll sie jetzt verjagen. Der soll zersprengen und die Asche soll verschüttet werden. Und einen Klapp hat es gegeben. Die Asche ist am Boden gefallen. Der Jerobeam hat gesagt, verhaftet ihn, packt ihn. Und er hat seine Hand nicht mehr zurücknehmen können. Das war ja blöd gewesen, einfach so. Und dann schnell hat er den Prophet gerufen, du betest zu deinem Gott, dass ich da meine Hand wieder abnehmen kann. Und der Prophet hat das netterweise gemacht. Er hat betet und der König hat seine Hand wieder abnehmen können. So ein starkes Zeichen hat der David nicht gehabt, wo er in seinem Herzen dachte. Wie das da war. Also ein Prophet und ein Wunder da. Und zwei Wunder oder drei. Also, wie man es erzählen will. Wunder über Wunder. Und der Jerobeam hat die Hand wieder gehabt. Er war wieder der König gewesen und hat gesagt, gebt dem Prophet ein königliches Geschenk. Und für das da wäre es für ihn dann erledigt gewesen. Er hat sich nicht korrigieren lassen. Er hat eine Machtdemonstration von Gott gehabt, aber er hat sich nicht verändern lassen. Und der Begriff Sünde Jerobeams, den treffen wir noch an, bis Israel dann in die assyrische Gefangenschaft geführt wurde. Ich denke, später ist der Ahab gekommen, der noch den Baalskult eingeführt hat. Er hatte ja eine Frau gehabt, eine Sidonierin. Dann hat er den Baalskult eingeführt. Dann ist ein Reformkönig gekommen, der Jehu. Mit dem hätte ich nicht tauschen wollen. Der hat das ganze Haus Ahab ausgerottet und hat die Kälber aber stehen lassen. Also wenn man sagt, eben, die Herzensgedanken, die einem zu etwas Falschem verleiten können, beim David sind es 600 Mann, die mitmarschiert sind, in die Episoden rein, im Philisterland, da ist es ganz Nordreich gewesen, das heisst, es geriet zur Sünde. Und das ist geblieben. Bleiben bis zur Deportation. Die Kälber. Hat gedacht, was ist mit dem Jehu gewesen? Hat er das nicht gemerkt? Hat er nicht gewusst vom goldigen Kalb? Ist gut, wenn man die Bibel kennt, gell? Hat er das nicht gewusst? Dass man nicht von einem Kalb kann sagen, du bist Jahwe, der uns aus Ägypten lang geführt hat. Und dass es 10 Gebote gibt. Wie dem auch immer sei. Das sind Herzensgedanken gewesen zum Schlechten. Aber jetzt zu guten Herzensgedanken. Wir treffen sie immer wieder an in der Bibel. Und die sind so erfrischend. Die sind so etwas Gutes. Immer wieder können wir uns Menschen zum Vorbild nehmen. Wenn ich beim David war, könnte ich ja zum Jonathan gehen. Das heisst nicht, er sprach in seinem Herzen, aber es heisst, Jonathan sprach zu seinem Waffenträger. Er spricht Herzensgedanken aus. Die Situation war die, noch unter dem Regime vom König Saul. oder Saul schon nicht mehr gut gestanden ist, hat er Angst gehabt vor den Philister. Und das Volk hat Angst gehabt. Und die haben so einen Passübergang da können beherrschen. Da haben sie eine Wache aufgestellt. Also von allen Seiten hat man eigentlich nur können von unten rauf kämpfen. Das ist nie gut. Das ist immer schwierig. Und der Jonathan hat anders gedacht. Er hat nicht Angst gehabt. Er hat zum Waffenträger gesagt, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Das ist nicht ein rassistischer Satz oder ein diskriminierender Satz gegenüber Ausländern, sondern der Jonathan bringt etwas zum Ausdruck. Wir gehören dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben jemanden auf unserer Seite. Wir können jemanden anrufen, den die anderen nicht haben. Wir sind im Vorteil. Ohne eigene Überheblichkeit. Sie wissen, mein Gott ist stärker. Das war bei Jonathan im Herz. Wenn er das sagt, ja, die anderen. Eben, sie sind unbeschnitten. Es geht jetzt nicht um Beschneidung, sondern Gott steht ja zu uns. Wir sind sein Volk, wir sind seine Kinder. Also wir als Gotteskind, die Jesus aufgenommen haben, dürften irgendwie kühn sagen, wir sind auf der Seite vom Stärkeren. Wir sind auf der Seite vom Überwinder. Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Und jetzt spricht er einen Herzensgedanken aus, wo man irgendwo müsste in unserem Herzen abspeichern. Den kann man immer wieder brauchen. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Für den Herrn ist alles nicht schwer. Wir sagen wahrscheinlich viel, wenn es ein auffallend grosses Wunder ist und vielleicht wenig, wenn er einfach Umstände ein bisschen günstig lenkt. Aber alles ist wunderbar, was er tut. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das ist einmal ein guter Gedanke, den wir mitnehmen. Vor Jahren ist einmal positiv Denken aufgekommen. Der Paul Vollenweider hat das immer ein bisschen ergänzt. Er hat von jemandem gehört, und das ist ja wie eine Benzinmarke, BP. Wir müssen biblisch positiv denken. Das hat er uns eingehämmert. So müssen wir denken, sollen immer, wenn wir an der Tankstelle vorbeifahren, daran denken. Biblisch positiv. Also BP heisst etwas anderes, aber es ist nur eine Gedankenstütze. Wenn wir einen Satz wissen und vertiefen im Herzen, bis er fest wird. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Ja, der Jonathan hat gesagt, vielleicht. Er ist nicht hergegangen im Siegesbewusstsein und hat schon die Vision von einem grossen Wunder gehabt. Er hat es nicht gewusst. Aber er hat gesagt, wir gehen. Er hat gesagt, wenn die sagen, fahren ab, dann gehen wir wieder. Und wenn sie sagen, kommen wir rauf, dann gehen wir rauf. Und nachher haben ja die Philister gerufen, kommen nur rauf, euch zeigen wir es. Und dann sind sie rauf. Und sie sind niedergefallen. Der Herr hat sie vor ihnen her überwältigt. Das war ganz gewaltig. Es ist dem Herrn nicht schwer. Ein guter Herzensgedanke, der wirklich für jedes gilt. Wo jedes darf für sich nehmen. Dann ein anderer, auch ein guter Herzensgedanke. Übrigens, ich bin in 1. Samuel Kapitel 14 vorher, die Sache mit dem Jonathan und der Wache der Philister. Ich habe Vers 6 gelesen, also der erste Abschnitt tritt von dem. Und ich gehe jetzt in Matthäus Kapitel 9 wieder zu jemandem, der einen guten Herzensgedanken hat. Wir kennen alle die Geschichte. Siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes, denn sie sprach bei sich selbst. Das ist wie Sprach in seinem Herzen. Sie sprach bei sich selbst, könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter. Dein Glaube hat dir geholfen und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Das ist wieder ein Gedanke, den wir mitnehmen müssen. Ich muss Jesus berühren. Natürlich können wir nicht irgendwann mit hergehen, wo er ist, und dann schnell das Kleid anlangen. Aber wir können uns da drin hineinversetzen. Im Gebet sagen, Herr, ich lang dich jetzt an, ich fasse dich an, oder ich fasse jetzt den Saum von deinem Kleid an. Ich berühre dich jetzt, Herr Jesus, und berühre du mich. Den Herr berühren. Zu Jesus. Ich kann es noch kürzer sagen. Zu Jesus. Das ist immer gut. Oder als Kreuz. Es gibt immer Sachen, die man dort abladen muss. Meistens tragen wir es zu lang um. Sagen es Sorgen oder sagen es irgendwelche schrägen Sachen in unserem Leben, wo man sollte wieder loslassen und abladen und nicht mehr anlangen. Zum Kreuz. Zu Jesus. Das sind Herzensgedanken. Und auch die guten Gedanken sind nicht Privatsache von dieser Frau geblieben. Die Bibel ist zwar nicht immer schön der Reihe nach erzählt, aber da bin ich jetzt fast sicher, dass dann Matthäus 14 später geschehen ist als Matthäus 9. Matthäus 9 ist die Frau gewesen, die gesagt hat, ich will Jesus anlangen. Ich will wenigstens sein Kleid berühren. Matthäus 14, Vers 35 und 36 lesen wir dann. Als die Leute an diesem Ort ihn erkannten, schickten sie Botschaft ringsum in das ganze Land und brachten alle Kranken zu ihm und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Jetzt muss ich sagen, wie herrlich ist es, dass nicht nur Sünde ansteckend ist, sondern dass auch Glauben kann andere motivieren. Ich bin ziemlich sicher, dass es so war, dass Matthäus 14 später war als Matthäus 9, wo eine einzelne Person das denkt hat, ich muss ihn anlangen. Und nachher plötzlich viele, und da, von denen vielen, die gekommen sind, heisst alle wurden gesund. Das ist also ganz gewaltig, alle, die ihn berührten. Das wollen wir uns auch einfach mitnehmen. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und Jesus dürfen wir berühren. Und dürfen es ihm überlassen, was er dann macht. Wir wissen, unser Leben wäre 70 oder 80 Jahre, wenn es höher kommt. Und heute kommt es noch höher, 90 und 100. Aber wir müssen den Leib, der gesündigt hat, mal anblicken, dass wir dann einen anderen haben können. Der Moment kommt und es kann auch sein, dass der Herr uns einfach auf eine gnädige Weise dann zu sich in die Herrlichkeit nimmt. Wenn wir dort sind, wettet man ja dann sowieso nicht mehr zurück. Dann staunen wir und sagen, was, jetzt bin ich da, jetzt bin ich angekommen. Dann staunen wir nur noch. Der Herr weiss dann, wie er es machen will. Er hat einen Plan mit uns, aber wie er es auch macht, es ist gut. Aber hin zu Jesus und ihn berühren. Vielen schon hat er einfach eine Kraft gegeben und eine Zufriedenheit. Und hat sie vor dem Schlimmsten bewahrt. Das Rösli voller Weider, eben von Paul, die Frau mit Lungenkrebs. Er durfte einfach friedlich einschlafen. Nicht müssen auf eine schlimme Art sterben. Das war auch eine Gnade gewesen und hat nachher nur noch gestrahlt in alle Ewigkeit. Jetzt, seitdem strahlen sie nur noch, da sind wir sicher. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Ich möchte uns jetzt noch drei Gedanken mitgeben, die unser Herr Jesus selber prägt haben. Seine Gedanken sind ja die allerbesten. Es gibt sicher noch viel, viel mehr. Aber ich lese einmal etwas. wo er in Lukas 19, Vers 10 sagt, das war beim Zachäus daheim. Kennen Sie von der Sonntagsschule, der Mann auf den Baum geklettert ist, der Zöllner, der nachher alles verschenkt hat oder einen grossen Teil verschenkt hat und alle Betrug rückgängig gemacht hat nach dem Gesetz. Und die Frommen haben gemurrt und gedacht, so, mit was für einem Gesindel verkehrte Jesus von Nazareth. Und da hat Jesus gesagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das war einmal ein Herzensgedanke. Ein Motto vom Heiland. Er hat gewusst, für was er auf dieser Erde ist. Er war da als ein Suchender. Er hat immer Ausschau gehalten und das in Verbindung mit dem Vater im Himmel. Verlorene muss man ja nicht suchen. Es ist ja ringsum, aber solche, die dann darauf reagieren, oder wo vielleicht, der Jonathan hat gesagt, vielleicht, wir wissen es nicht immer, vielleicht, denken vielleicht die manchmal auch, die etwas weitergeben, vielleicht, vielleicht liest es doch einer, vielleicht liest es einer im rechten Moment und dann betet man noch, dass dann irgendwann im richtigen Moment das aus der Jobentasche führen nehmen und denkt, was habe ich da? Das sagt man, das hat mir einmal jemand gegeben, was ist denn das? Und dann genau zum rechten Moment lesen. Der Herr Jesus ist immer auf der Suche gewesen. Und ich würde sagen, von dem Herzensgedanken will ich mich noch viel mehr prägen. Es tut einem schon ein bisschen dämpfen, wenn man merkt, die meisten lächeln ein bisschen und sagen, danke brauche ich nicht. Gerade Schweizer in unserem Alter. Es tut mir weh, als Schweizer, oder? Aber die Lilian sagt das, wenn sie auf die Straße geht. Das sind die Schwierigsten. Es tut einem weh. Aber wie gesagt, dass wir die Augen offen haben und schauen, wo ist jemand, der vielleicht darauf anspricht, wo ich etwas weitergeben kann, wo ich einladen kann, wo ich etwas sagen kann. Und heute kann man ja auch so Kärtchen weitergeben, nur mit einer Internetadresse, wo dann wirklich Evangelium drauf ist. Und also gerade jüngere Leute, wenn die eine Internetadresse haben, das juckt sie dann, das müssen sie dann wissen, was das ist. Fast sage ich, ich bin da auch noch ein bisschen jung geblieben, aber also. Suchen. Der Herr Jesus hat immer die Augen offen gehabt. Und er hat den Nathanael unter dem Baum gesehen. Der Nathanael hat gesagt, du bist der Messias. Nur weil der Herr Jesus gesagt hat, ich habe dich gesehen unter dem Baum. Offenbar hat man ihn nicht sehen können. Und der Heiland hat ihn gesehen. Der hat es gerade umgehauen. Das sind dem Heiland seine suchenden Augen gewesen. Dann eine andere Haltung. Markus 10, 45. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das Letzte müssen wir nicht machen. Der Herr Jesus hat zahlt, Lob und Dank. Wir können unser Blut nicht vergüssen für die Sünder. Das ist passiert. Aber eine dienende Haltung. Einfach der Gedanke, ich bin auf dieser Welt zum Dienen. Ist das etwas Verrücktes? Ist das etwas Schlimmes? Also, für mich hat das irgendwie etwas Befreiendes. Ich meine jetzt gar nicht, dass ich jetzt das da vorne, was ich jetzt mache, dienen nenne, sondern ich meine jetzt meinen Alltag, meinen Beruf. Im Beruf erlebt es vielleicht einmal jemand, dass er gute Arbeit leistet. Es ist nützlich für die Firma. Und unter Umständen schaltet sich eine andere Person ein, dass der Vorgesetzte meint, es sei dem sein Verdienst. Und du hast gekrampft, oder? Und der andere wird befördert. Das kann einen verrückt machen. vielleicht ein bisschen weniger, wenn man denkt, hä, super, schau jetzt, meine Arbeit hat sogar dem geholfen, jetzt ist er ein bisschen befördert worden. Meine Arbeit war offenbar nützlich gewesen. Lob und Dank, ich bin ja da, um gute Arbeit zu leisten. Ich bin da, um dienen, um nützlich zu sein. Ja, es könnte einem helfen. Einfach, wenn man weiss, ja. Und vor allem, sieht der Herr, dass ich meine Arbeit gewissenhaft mache. Da hat er Freude dran. Auch wenn ich nicht an etwas arbeite, das ich jetzt im engeren Sinn dem Reich Gottes zuordne, oder? Ich nicht predige oder evangelisiere oder so etwas mache, sondern irgendwo in einer Firma arbeite. Das sieht Gott. Die seriöse Arbeit. Der Lohn kommt im Himmel. Auf jeden Fall. Und wer weiß, ob es der Chef dann gleich nicht einmal noch merkt. Und irgendwann ein bisschen später dann auch noch zu dir kommt. Und der Herr kann das so lenken. Der Herr lenkt Herzen wie Wasserbach. Er kann einem so etwas zufallen lassen, wenn er will. Er ist gut. Aber ich bin da, zum dienen. Und nicht zum ausrechnen, was ich für Gewinn mache, wie viel. Menschen sind heute da, zum Geld zu machen. Und es ist schön, wenn man nicht dazu gehören muss. Vor allem, wenn man ja sowieso genug hat, wie wir bei uns, oder? Muss ja niemand verhungern. Muss ja niemand unter einer Brücke übernachten. Lob und Dank. Also, wir sind doch nicht da, zum Geld zu machen. Der Herr Jesus hat gesagt, Motten und Rost fressen. Wir sind da, zum dienen. Und der Herr Jesus hat das wirklich rund um die Uhr gelebt. Er war auch zur Nacht im Gebet mit dem Vater verbunden gewesen. Denn er hat nicht einfach einen Helferkomplex gehabt. Und er ist nicht einfach überall gesprungen, wo irgendjemand eine Hilfe gebraucht hat. Er hat sich immer vom Vater zeigen lassen. Da darf man auch frei sein. Man weiss, ich diene, aber ich muss nicht irgendwie mich dann, ja, ich werde nicht zum Sklaven von Leuten, die mich dann ausnützen, sondern ich diene dem Herr. Alles, was ihr tut, eben, das ist das ganze Leben, auch der Beruf und, oder was wir, wenn wir im Ruhestand an unseren Mitmenschen tun, den Nachbarn oder wo wir auch sind, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Suchen, dienen und schließlich fasst der Herr Jesus zusammen in der letzten Nacht. Wenige Stunden vor seinem Tod, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich bin meinen Eltern doch dankbar. Ich habe manchmal wahrscheinlich getäubelt, wenn etwas nicht gegangen ist, wie ich es wollte als Bub. Mein Vater hat gesagt, dir wird im Leben noch manchmal ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Und wenn man dann kann sagen, es ist eigentlich nicht so schlimm, wenn es nicht so geht, wie ich will. Wenn man da ein bisschen Gelassenheit bekommen darf und denken, hey, der Herr Jesus hat es sich anders gewünscht als das Kreuz. Aber er hat ja gesagt, es war im Vater sein Wille und er hat auch Wille. Er hat Wille, dich und mich und noch ganz viele andere retten. Er hat können wirklich loslassen. Es ist dann auch eine Entlastung. Man muss sagen, ja du, ich habe mir es anders vorgestellt, jetzt ist es halt so gegangen. Und der Herr lässt uns zum Besten dienen. Und der Herr macht etwas Gutes daraus. Jetzt müssen wir schauen, wie er weiterhilft. Und dass man nicht so am Boden zerstört ist. Und so ins Zeug geraten, wie ich als Bub, wenn ich täubelt habe, wenn es nicht nach meinem Kopf gegangen ist. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Man könnte jetzt Ausschau halten, nicht allein in der Bibel, sondern wo man überall noch in unserem Umfeld noch die Spuren sieht von Menschen, die so gedacht haben. Da sind ganze Werke entstanden, wo Menschen in Not helfen. Und heute noch gibt es Werke von Menschen, die einfach jetzt da sind. Da sind und sich geben. sich geben, Kraft, Geld, Zeit, zum Gutes zu tun, zum Dienen. Das gibt's bis heute. Und ich weiss, viele von euch, oder wahrscheinlich ihr alle, sind auch so eingestellt und tun immer wieder etwas, wo ihr nicht ausrechnet, wie viel das es einbringt. Und nicht etwas, wo ihr euch jetzt gerade immer drum ist. Dann sind wir immer auf einem guten Kurs. Wenn wir wissen, das ist jetzt dran, das will jetzt der Herr, wenn er da wäre, würde er es so machen, er würde jetzt da helfen, da braucht mich jetzt jemand. Alle anderen schauen weg oder was auch immer. Da sind wir so ganz näher an unserem Heiland. Der Herr möchte es uns schenken. Und ich habe mir notiert, wie wir zu diesen richtigen Herzensgedanken kommen. Denn es kommt natürlich anders immer auf uns rein. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Im letzten Prospekt von einem Billigladen, den ich bekommen habe, ist auf jeder Seite gestanden, ich will. Ich will genießen. Ich will mich vergnügen. Ich will, ich will, ich will, ich will. Auf jeder Seite ist gestanden, ich will. Und mir haben noch gesagt, der Willi ist gestorben, der Dörfi lebt noch. Also ich hoffe, nicht, wenn jemand Willi heisst da rein, es geht nicht um das, keine Angst, sondern das ich will, dann gibt es immer den Vornamen draus. Ja. Wie kommen wir zu den guten Gedanken? Wenn wir doch von allen anderen beeinflusst werden, sie strömen auf uns rein. Das ist ein ganz kurzer Satz aus der Weihnachtsgeschichte. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das war es. Sie hat alles, was sie gehört hat, nämlich die Hirten haben erzählt vom Lobpreis von den Engeln und von der Baubotschaft, dass der Retter geboren ist. Und Maria hat es im Herzen bewegt. Sie hat die Prägung gebraucht von den Herzensgedanken her. Sie hat ein gutes gedankliches Fundament in ihrem Herz nötig gehabt, wo sie dann den Sohn so hat müssen hergeben. Zuerst hat sie ihn müssen hergeben, wo er gebraucht worden wäre für die Heime, um den Betrieb weiterzuführen. Sicher ist der Josef irgendwann gestorben gewesen und dann wäre es am ältesten gewesen. Und dann später, wo sie ihn hat müssen loslassen am Kreuz. Sie hat die Worte müssen bewegen. Sie hat das so bitter nötig gehabt. Sie bewegte sie in ihrem Herz. Und das ist auch mein Anliegen, dass ich nicht einfach stille Zeit mache, weil man es macht, sondern dass ich auch immer etwas mit in den Tag nehme. Manchmal weiss ich am Abend nicht mehr, was es am Morgen war. Dann schaue ich es wieder nahe. Ich will wirklich auch das Wort bewegen. Der Herr möge euch alle stärken. Wir haben jetzt das schon immer gewusst, dass Gedanken wichtig sind. Die Bibel sagt auch, wir sollen schauen, über was wir nachdenken. Und wir sollen so denken, wie Jesus auch denkt hat, also seine Gesinnung hat, eben die dienende Haltung, den Willen von Gott zu tun und nicht seine guten Rechte geltend zu machen. Er nahm es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein. Er hätte können sagen, etwas beanspruchen auf dieser Erde. Er hätte können sagen, was ihm zusteht. Viel mehr als mir. He? Und er hat darauf verzichtet. Für uns und Liebe zu uns. Der Herr möchte uns weiterhin prägen. Wir sind ja schon lange mit ihm unterwegs. Und wir sind schon fest von ihm prägt. Und vielleicht hat es jetzt das eine oder das andere wieder gebraucht, vielleicht zurückgeführt zu werden auf den einen oder anderen Gedanken. Und, oder vielleicht das nächste Mal ein bisschen hinterdenken. Zu Jesus mit dem. Jetzt doch zu ihm. Als Kreuz mit dem. So schnell wie möglich. Dass man wieder aufstehen kann. Denn der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Das Aufstehen ist das Wichtige. Das soll uns kennzeichnen. Herr, wir gehen ganz reich segnen und behüten und erfreuen. Vater, Hilf mir immer auch im Gedächtnis zu behalten, was ich in Bern und manchmal auch in Schaffhausen den Geschwistern weitersagen oder im Hauskreis. Ich sage es immer mir selber. Hilf mir, deine Gedanken zu denken. Zu wählen, was du willst. Der David hat einmal gebetet um einen willigen Geist. Das beten wir auch. Ein Herz, das eben rechtschaffen ist. Ein reines Herz schenkst du uns. Und einen beständigen Geist. Lob und Dank ist dir, dass du uns festmachst. Und gerade Festigkeit und Bestätigung allen schenkst, die eine unruhige Zeit erleben. Danke jetzt auch, dass wir nachher noch zusammen sein dürfen und miteinander noch essen und trinken. Danke, dass es uns so gut geht. Wir wissen, dass es dich freut, dass du uns gern gute Gaben gibst. Aber wir wollen auch immer an dich denken. Und dir danke auch für eine gute Heimkehr, eine gute Nacht. Danke, dass wir in deinen Händen sind. Amen. Und Herr, so segnest und behütest uns, machst auch den Entschluss in unserem Herz fest und lass uns praktizieren, dein Wort zu bewahren und immer wieder darüber nachzudenken und von dir zu erwarten, dass du zu uns redest, wenn wir in der Bibel lesen oder wenn wir beten. Dass dein Geist mit unserem Geist kommuniziert, weil das Freundschaft ist, weil das Gemeinschaft ist. Wir danken dir, danken für dein Segen und für dein Angesicht, das über uns leuchtet. Amen. Und jetzt, einen guten Miteinander.